Manche Stellen der Propheten wirken zunächst rätselhaft, ein Stein mit sieben Augen, ein goldener Leuchter, brennende Lampen vor dem Thron. Doch wenn man die Linien von 1. Mose über Sacharja bis zur Offenbarung zusammenzieht, entsteht ein zusammenhängendes Bild. Gott selbst bereitet in Christus das Fundament und das Licht für sein Haus. In dieser Sicht geht es nicht nur um persönliche Vergebung, sondern um einen wunderbaren Bau, in den Gott uns verwandelt einfügt. Der eingravierte Stein, vom Lamm zum Baugrund. Wenn Sacharja von dem Stein spricht, auf dem sieben Augen sind und an dem eine geheimnisvolle Gravur vorgenommen wird, öffnet sich ein Blick in das innere Werk Gottes an Christus. Der Prophet fasst es in einem knappen Satz: Gott selbst graviert in diesen Stein hinein, um die Ungerechtigkeit seines Volkes an einem einzigen Tag hinwegzunehmen. In der Geschichte Jesu sehen wir, wie dieses Wort Gestalt annimmt. Johannes zeigt uns den Herrn zuerst als das Lamm, das in die Welt hineinkommt, um die Schuld zu tragen. Es heißt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dasselbe Opferlamm ist aber zugleich der Stein, den Gott für seinen Bau vorbereitet. Am Kreuz wird der Sohn nicht nur von Menschen verworfen, sondern von Gott bearbeitet, durch Leiden, Verlassenheit und Gericht. Diese Eingravierung prägt ihn als den, der die ganze Last der Sünde trägt, und macht ihn gerade dadurch zum tragfähigen Fundament für etwas Neues. Kurz gesagt bedeutet dies, dass der Herr Jesus als der Baustein am Kreuz von Gott wegen der Ungerechtigkeit von Gottes Volk eingraviert, behandelt wurde. An einem einzigen Tag, durch dieses Eingraviertwerden am Kreuz, hat der Herr Jesus alle Sünden von Gottes Volk weggenommen. Dies entspricht Johannes 1,29, wo es heißt, am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Evangelien nehmen dieses Bild auf, wenn Jesus erklärt, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, von Gott zum Eckstein gemacht wurde. Der Weg verläuft immer gleich, vom Lamm, das geschlachtet wird, zum Stein, der trägt. Am Kreuz scheint alles zu zerbrechen, in der Auferstehung aber macht Gott den von Menschen verurteilten Messias zum Kopf eines neuen, geistlichen Bauwerks. Vergebung und Bau gehören deshalb untrennbar zusammen. Das Blut des Lammes öffnet den Weg, damit Gott nicht nur Sünden zudecken, sondern Menschen verwandeln kann. Wer durch den Glauben gereinigt wird, wird zugleich in einen Prozess hineingenommen, in dem der lebendige Christus ihn formt wie ein Stein, der in ein Haus eingefügt werden soll. So ist Christus nie nur der persönliche Retter, der unsere Vergangenheit ordnet, derselbe Herr ist heute der lebendige Stein, auf dem Gott seine Gemeinde und schließlich das neue Jerusalem errichtet. In diesem Licht gewinnt das eigene Glaubensleben ein anderes Gewicht. Die Erfahrung der Vergebung ist nicht der Endpunkt, sondern der Anfang einer tiefen Umgestaltung. Die Spuren, die Gottes Gericht an Christus hinterlassen hat, sind in ihm zu ewiger Herrlichkeit geworden, und aus dieser Herrlichkeit teilt er uns sein Wesen mit. Dort, wo er unser Inneres graviert, indem er falsche Sicherheiten in Frage stellt und verborgene Sünde ans Licht bringt, handelt er nicht zerstörerisch, sondern bauend. Wer Christus sowohl als Lamm als auch als Stein kennenlernt, beginnt zu merken, dass Gott mit seinem Leben etwas Größeres vorhat, als nur einzelne Probleme zu lösen. In allen Brüchen und Korrekturen liegt die leise Zusage, du wirst in ein Haus hineingeformt, das ewig stehen bleibt, nichts, was ich an dir bearbeite, ist vergeblich. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Haupt der Ecke geworden. Von dem Herrn her ist dies geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen? Aus der Verbindung von Lamm und Stein erwächst eine stille Freiheit, die Schuld ist getragen, und zugleich ist der eigene Weg nicht mehr ziellos. Hinter jeder inneren Krise, hinter jeder Aufdeckung und jedem Loslassen steht ein Gott, der weiß, welchen Platz du in seinem Haus einnehmen sollst. Das kann Mut schenken, der sanften, aber bestimmten Hand des Herrn zu vertrauen, wenn sie über die rauen Kanten des eigenen Charakters geht. Das Kreuz, das Christus als eingravierten Stein gezeichnet hat, wird so auch in deinem Leben vom Zeichen des Schmerzes zum Weg der Verwandlung. Am Ende steht nicht ein verinnerlichter Moralismus, sondern ein stiller Dank. Gott macht auf dem Boden der vergebenen Sünde aus einem brüchigen Leben einen tragfähigen Stein in seinem ewigen Bau. Sieben Augen, sieben Lampen, sieben Geister, Christus als suchendes Licht und lebensspendender Geist. Sach Aja für zwei Bilder zusammen, die auf den ersten Blick weit auseinander liegen, einen Stein mit sieben Augen und einen goldenen Leuchter mit sieben Lampen. Später erklärt er, dass diese sieben die Augen des Herrn sind, die über die ganze Erde hin und her gehen. In der Offenbarung werden diese Linien weitergeführt. Dort heißt es, und sieben Lampen von Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und wenig später sieht Johannes das Lamm, als wäre es gerade geschlachtet worden, das sieben Hörner und sieben Augen hat, das sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde hin ausgesandt sind. So wird deutlich, derselbe Christus, der als Lamm geschlachtet wurde und als Stein die Grundlage des Baus bildet, begegnet uns auch als Leuchter und in der Wirksamkeit der sieben Geister Gottes. Die Augen sprechen von einem persönlichen, suchenden Blick, die Lampen von einem brennenden, richtenden und zugleich wärmenden Licht, die sieben Geister von der vervielfachten, überall gegenwärtigen Kraft des einen Geistes, der Leben mitteilt. In Offenbarung 4:5 heißt es, und aus dem Thron gehen Blitze hervor und Stimmen und Donnerschläge. Und sieben Lampen von Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Beachte, dass die sieben Lampen hier nicht auf dem Leuchter sind, sondern vor dem Thron brennen. Die sieben Lampen, die vor dem Thron brennen, sind die sieben Geister Gottes. In Sacharja 3 und 4 finden wir die sieben Augen und die sieben Lampen, aber nicht die sieben Geister. In der Offenbarung jedoch sind die sieben Lampen zu den sieben Geistern geworden. Wenn diese Bilder sich durchdringen, entsteht ein geistliches Panorama. Der Stein mit den sieben Augen ist nicht kalt und unbeweglich, sondern voller Wahrnehmung und Initiative. Christus schaut nicht distanziert auf die Welt, sondern durchdringt sie mit einem Blick, der erkennt, prüft und doch liebt. Als sieben Lampen vor dem Thron leuchtet dieses Sehen in Form von Feuer, alles Dunkle wird entlarvt, alles Unreine angefragt. Zugleich ist der Geist, der so ans Licht bringt, derselbe, von dem es heißt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Licht Gottes ist nie bloß analysierend, es ist lebensschaffend. Wo Christus als der Stein mit den sieben Augen wirkt, da deckt er nicht nur auf, sondern spendet zugleich die Kraft zur Umkehr und ein neues Maß an innerem Leben. Im gelebten Gemeindeleben lässt sich etwas von dieser Wirklichkeit erahnen. In der Nähe des Herrn und im Miteinander der Glaubenden tritt manches zutage, das in der Isolation verborgen geblieben wäre, Motive, Verletzungen, Stolz, Ängste. Das kann sich zunächst wie Gericht anfühlen, wie ein Brennen. Doch in derselben Bewegung schenkt der Geist Trost, Verständnis und ein neues Begehren nach dem Herrn. Licht und Leben treten gemeinsam auf. An diesem Punkt wird deutlich, dass die suchenden Augen Christi keine misstrauischen Kontrollblicke sind, sondern liebevolle, beharrliche Zuwendung. Wer sich diesen Blick nicht entzieht, erfährt, wie das innere Gefängnis von Schuld oder Verbitterung sich löst und Raum entsteht, Raum, in dem Christus mehr von sich selbst einprägt. So wird die strenge Seite dieses Bildes schließlich zur Quelle der Ermutigung. Die sieben Augen, die über die ganze Erde hin und her gehen, verlieren auch das einzelne Herz nicht aus dem Blick. Nichts bleibt ihm verborgen, aber nichts liegt ihm gleichgültig fern. Gerade dort, wo sein Licht am hellsten scheint und unsere Fassade durchbricht, spürt der Glaube neu, ich werde nicht bloß beurteilt, ich werde verwandelt. Der lebensspendende Geist, der vom Thron ausgeht, will nicht erdrücken, sondern durchtränken. In dieser Gewissheit kann der Mensch vor Gott innerlich aufatmen, das Licht, das mich durchschaut, ist dasselbe, das mich heilen und in den Bau einfügen will. Und aus dem Thron gehen Blitze hervor und Stimmen und Donnerschläge. Und sieben Lampen von Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und ich sah in der Mitte des Throns und der vier lebendigen Wesen und in der Mitte der Ältesten ein Lamm stehen, als wäre es gerade geschlachtet worden, es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde hin ausgesandt sind. Christus als Stein mit sieben Augen zu kennen, eröffnet eine andere Weise, mit innerer Aufdeckung umzugehen. Anstatt vor dem Licht zurückzuweichen oder sich unter Anklage zu verkriechen, darf das Herz lernen, in dem durchdringenden Blick des Herrn die Zuwendung des guten Hirten zu sehen. Wo er etwas ans Licht bringt, bindet er es zugleich an sein Kreuz und erfüllt die Leere mit seinem Leben. Die Gegenwart des siebenfältigen Geistes macht deutlich, Gott schenkt nie nur Erkenntnis, sondern auch die Kraft zur Veränderung. Wer das im Glauben annimmt, entdeckt inmitten von innerem Ringen eine leise Freude, das suchende Licht Christi ist kein Feind, sondern der Anfang eines tieferen, freieren Lebens in seinem Haus. Der Bau Gottes, vom Traum Bethels zur neuen Jerusalem. Die Spur des eingravierten Steins mit den sieben Augen endet nicht im Persönlichen, sondern läuft auf ein großes Ziel zu, den Bau Gottes in Raum und Zeit. Ein erster Hinweis liegt weit zurück in der Geschichte Jakobs. Auf der Flucht, einsam und mit einem Stein als Kopfkissen, träumt er von einer Leiter, die Himmel und Erde verbindet. Am Morgen richtet er den Stein auf, gießt Öl darauf und sagt erschrocken und bewegt: Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Der gewöhnliche Stein, mit Öl übergossen, wird zum Zeichen einer Wohnung Gottes auf der Erde. Viele Jahrhunderte später nimmt Jesus dieses Bild auf und sagt zu Nathanael, dass die Engel Gottes auf- und niedersteigen werden auf den Sohn des Menschen. Damit wird klar, er selbst ist die wahre Leiter, die eigentliche Bethel-Erfüllung, der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren. Als Nathanael ihm begegnete, sagte er zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Dieses Wort erinnert uns an Jakobs Traum, dessen Mittelpunkt Bethel ist. Johannes Kapitel 1, das sich von der vergangenen Ewigkeit bis zur zukünftigen Ewigkeit erstreckt, umfasst sehr viel. In der vergangenen Ewigkeit war das Wort und in der zukünftigen Ewigkeit wird Bethel sein, das Haus, die Wohnung Gottes. Dies wird das neue Jerusalem sein. Johannes spannt in seinem Evangelium einen großen Bogen. Am Anfang steht der Satz: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Kurz darauf heißt es: Und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns. Der ewige Sohn wird Mensch und wohnt unter den Menschen wie eine Stiftshütte. Am Ende der Schrift taucht eine Stadt auf, die neue Jerusalem, geschmückt wie eine Braut, in der Gott endgültig bei den Menschen wohnt. In dieser Stadt ist das Lamm die Lampe, aus dem Thron Gottes und des Lammes fließt der Strom lebendigen Wassers, und die Fundamente tragen Edelsteine. Der Christus, der im Anfang das Wort war, der als Fleisch unter uns wohnte, als Lamm geschlachtet wurde und als Stein für Gottes Bau bearbeitet wurde, ist derselbe, der in der zukünftigen Ewigkeit als Stadt, als Haus Gottes mitten unter den Menschen sichtbar wird. Zwischen diesen Polen, vergangene und zukünftige Ewigkeit, steht die Gegenwart der Gemeinde. Hier beginnt der Bau, von dem Bethel spricht und auf den die neue Jerusalem zuläuft. Überall dort, wo Gläubige sich auf den Namen des Herrn versammeln, sein Wort aufnehmen und dem Wirken des Geistes Raum geben, wird ein Stück dieses Hauses sichtbar. Die örtliche Gemeinde ist keine religiöse Zusatzstruktur, sondern die konkrete Ausdrucksform des einen Leibes Christi. In ihr wirkt der siebenfältige Geist, indem er Licht schenkt, richtet, tröstet, verbindet und Leben teilt. Aus Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Geschichte und Prägung entsteht ein zusammengefügter Bau, nicht durch äußere Organisation, sondern durch die stille, kraftvolle Arbeit des Geistes, der uns mit Christus als dem Stein identisch macht. Wer diesen Zusammenhang wahrnimmt, sieht das eigene Glaubensleben in einem weiteren Horizont. Persönliche Erneuerung, gemeinsames Gebet, geteilte Lasten und geteilte Freude sind nicht bloß individuelle Erlebnisse, sondern Bausteine einer kommenden Stadt. Die oft unscheinbare Treue im Alltag des Gemeindelebens, ein tröstendes Wort, ein offenes Ohr, ein Schritt der Versöhnung, ist in Wahrheit Material für Bethel, das Haus Gottes. Das kann die Sicht auf die Schwachheit der Gemeinde verändern. Inmitten von Unvollkommenheit und Bruchstellen weist der Herr nicht müde auf sein Ziel hin, eine Wohnung, in der er erkennbar wohnt und in der sein Licht ungetrübt scheint. In dieser Hoffnung liegt eine stille Ermutigung, dran zu bleiben, sich einfügen und verändern zu lassen und zu glauben, dass Gott selbst der Baumeister ist, der sein Werk vollenden wird. Und er fürchtete sich und sagte: Wie ehrfurchtgebietend ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die Linie von Jakobs Stein bis zur neuen Jerusalem macht deutlich, dass Gott das Leben seiner Kinder immer mit seinem Haus verbindet. Glaube ist deshalb nie nur eine private Angelegenheit, sondern immer zugleich ein Hineingenommenwerden in einen gemeinsamen Bau. Das Bewusstsein, Teil dieses Weges von Bethel zur Stadt Gottes zu sein, schenkt eine gelassene Würde. Nichts, was in Treue für den Herrn geschieht, ist klein, und keine noch so verborgen gelebte Gemeinschaft mit Christus bleibt ohne Auswirkung auf den sichtbaren und unsichtbaren Bau. Wer sich in dieser Sicht verankert, kann auch den Unvollkommenheiten der Gemeinde mit mehr Geduld begegnen und darin die Werkstatt Gottes erkennen, in der aus rauen Steinen eine Wohnung entsteht, die einmal in vollkommener Schönheit erstrahlen wird. Herr Jesus Christus, du bist das Lamm, das unsere Sünde getragen hat, der Löwe, der alle Feinde überwunden hat, und der Stein mit den sieben Augen, auf dem Gottes ewiger Bau ruht. Lass dein Licht in uns brennen, decke das Verborgene auf und präge uns durch deinen liebenden Blick so tief, dass mehr von deinem Leben in uns Gestalt gewinnt. Vater, durch deinen siebenfältigen Geist willst du uns nicht verdammen, sondern lebendig machen, reinigen und zu lebendigen Steinen für dein Haus verwandeln. Stärke in uns die Gewissheit, dass du dein Werk vollenden wirst und dass wir Teil der Stadt sind, in der du für immer wohnst und leuchtest. Bewahre uns vor allem, was ablenkt, und halte unsere Herzen nahe bei deinem Thron, wo Licht, Leben und Gnade unaufhörlich fließen. In dieser Hoffnung vertrauen wir dir unseren Weg und deine Gemeinde an. Amen.